Liebe Hörerin, lieber Hörer, schön, dass du da bist. Wenn dir der Wellbeing Code gefällt, dann unterstütze uns doch gerne mit einer Bewertung auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens. Einfach ein paar Sterne oder ein kurzer Kommentar, das dauert nur wenige Sekunden, hilft uns aber enorm. Und aktiviere doch gleich die Erinnerungsfunktion, damit du keine Folge mehr verpasst. Danke dir und jetzt viel Freude mit der neuen Episode von The Wellbeing Code.
Herzlich willkommen zu The Wellbeing Code, dem Podcast rund um ganzheitliche Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität. Dein Podcast-Host ist Biogena-Geschäftsführerin Julia Hoffmann.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, willkommen zu einer neuen Episode von The Wellbeing Code. Heute widmen wir uns einem Thema, das wohl jeder kennt: Stress. Doch was passiert eigentlich im Körper und wie können wir unsere mentale Gesundheit stärken, um gelassener und resilienter durchs Leben zu gehen? Dafür habe ich eine ganz besondere Expertin eingeladen, Kerstin Schweiger. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin, hat viele Jahre zu den Zusammenhängen zwischen Serotonin und Sättigung geforscht und ist heute Senior Expertin des Biogena Science Teams im Bereich Evidence und Education. Ihre Leidenschaft? Komplexe Forschung so verständlich zu machen, dass Gesundheit und Wohlbefinden für alle Menschen greifbar werden. Liebe Kerstin, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du heute bei mir bist.
Hallo Julia, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf.
Wunderbar, Kerstin, dann lass uns doch gleich in das super spannende Thema starten heute. Kerstin, was hat dich persönlich zu Mental Health geführt?
Ja, das ist eine coole Frage zum Anfangen. Du musst dich vielleicht ein bisschen ausholen und zwar eigentlich auf einen kleinen Umweg, aber wie so oft im Leben, so durch Umwege erweitert man halt ein bisschen seinen Horizont und so, gell? Genau, also eigentlich komme ich, wie du vorher schon gesagt hast, ich komme eigentlich aus den Ernährungswissenschaften und habe sehr lange mit Serotonin im Magen-Darm-Trakt und in der Peripherie geforscht, ja. Das ist deswegen wichtig, weil Serotonin im Gehirn, da weiß man schon eigentlich relativ viel, aber das meiste Serotonin haben wir einfach in unserem Magen-Darm-Trakt. Also außerhalb unseres Gehirns. Und es ist ja so ein großes Molekül, dass es nicht ins Gehirn passieren kann. Genau deswegen ist es wichtig, dass man da im Magen-Darm drüber erforscht. Ich wollte eigentlich wissen, wie beeinflussen so Geschmacksstoffe wie süß oder bitter die Freisetzung von den Serotonin eben in diesem Magen-Darm-Trakt und wie trägt das zu unserer Sättigung und unserem Wohlbefinden bei. Genau. Und so wie das so mit dem Serotonin so ist, man kann vielleicht sagen, das Serotonin ist so ein Neurotransmitter oder ein Hormon. So, die Wissenschaft sagt, das ist beides, ja, was sehr spannend ist. Das kann sich nicht ganz entscheiden, wo es jetzt eigentlich mitspielen will. Und deswegen, wenn man schon bei Serotonin im Magen ist und bei Sättigung, dann führt der Weg einfach irgendwann auch zur mentalen Gesundheit, wie eben der Bauch und unser Gehirn wie so eine Autobahn miteinander verbunden sind und da einfach so eine wirklich spannende Kommunikation eben stattfindet zwischen Magen-Darm-Trakt und unserem Gehirn. Genau, und so war der Schritt einfach zu Stress und was stresst mich eigentlich und wie komme ich mich eigentlich entspannen, nicht mehr weit.
Sehr gut. Und worüber hast du dann genau geforscht, liebe Kerstin?
Also meine tatsächliche Forschungsfrage war, wie kann man diese Serotoninausschüttung in der Peripherie, das ist jetzt ein großes Wort, also eigentlich im Magen-Darm-Trakt, beeinflussen und hat diese Beeinflussung dann eine Rückwirkung auf unsere Sättigung. Runtergebrochen heißt das einfach, ich habe zum Beispiel eine große Humanstudie gemacht, also nicht nur ich alleine, sondern mit einem Team, ja, man ist in der Forschung nie alleine, ja, das möchte ich nur kurz sagen, ein Shoutout an alle, die mit mir damals gearbeitet haben. Genau, und wir wollten einfach wissen, ob die Süßintensität von verschiedenen Substanzen Einfluss haben auf unsere Sättigung und ob dann Menschen, die diese süßen Substanzen zu sich nehmen, dann mehr essen oder weniger essen. Ja, und man hat dann tatsächlich gesehen, dass die Nahrungsaufnahme unterschiedlich war, in dem Sinne, wie süß die Substanz war und ob es eine Glucose war oder eine Sucrose. Sucrose ist der normale Wiener Zucker, also dieser Haushaltszucker, genau. Und da haben wir einfach einen Unterschied gesehen in dem, was die Menschen dann gegessen haben, nachdem sie einfach diese süßen Getränke zu sich genommen haben.
Sehr spannend, Kerstin. Dann lass uns zum allgemeinen Thema für heute kommen, mentale Gesundheit. Warum ist denn das Thema gerade jetzt so relevant und wird wahrscheinlich nie weniger relevant? Meine Hypothese.
Ja, das ist eine sehr starke Hypothese. Ich würde mir ja wünschen, dass es irgendwann ein bisschen weniger relevant wieder wird. Ja, aber ich würde mal sagen, so dieser Stress und dann im Nachhinein diese Rückkopplung auf unsere mentale Gesundheit, ist einfach sehr präsent momentan. Und ich glaube, es ist halt einfach, weil unsere Gesellschaft sich ja total verändert. Ja. Wir sind ständig erreichbar. Es wird so viel von uns verlangt, egal welche Rollen wir spielen. Ja. Ganz besonders in Bezug auf Frau sein. Ja. Also ich kann auch von mir selber reden, ich bin eine Frau. Ne. Es ist ein irrsinnig hoher Leistungsdruck da. Kinder, Karriere, am besten beides, ja. Und gleichzeitig gefällt ein bisschen diese Ruhezeit, auch mit diesen Handy-Screens und mit diesem Ganzen. Und unsere Stresssysteme, also unser Alarmsystem im Körper, ist eigentlich nur für so kurze Phasen gedacht und nicht für diese große Periode an Dauerstress, in dem wir oft ausgesetzt sind, ja. Und des Weiteren glaube ich, dass so einfach diese, zum Beispiel diese Covid-19-Krise, na, die Weltpolitik ist unsicher und das hat sehr viel hinterlassen, genau. Und ja, und ich glaube, das betrifft uns eben alle. Und darum ist es umso wichtiger herauszufinden und auch zu wissen, wie kann ich runterkommen und wie schaffe ich das, mir wirklich aktive Ruhephasen einzubauen. Ja, und mein Nervensystem wieder runter zu regulieren. Genau.
Da haben wir jetzt einiges vor in den nächsten Minuten. Ich würde mit dir nämlich gerne das Thema Stress erkunden und verstehen und möchte mit dem Stichwort Stress und Hormonsystem starten. Kerstin, was passiert im Körper, wenn wir gestresst sind und welche Rolle spielen Cortisol, Adrenalin und Neurotransmitter?
Super wichtige Frage und eine super basic Frage. Denn wenn wir von Stress sprechen, dann ist es eigentlich so eine uralte Überlebensreaktion und per se eigentlich nichts Schlechtes. Ja. Es wird ganz oft dieses Bild genommen, damals noch in dieser Ursteinzeit, war das umso wichtiger, dass unser Nervensystem und dieser Stress sofort hochfährt. Zum Beispiel, wenn dieser Säbelzahntiger, ja, dieses Bild da, wo vor unseren Höhleneingang steht. Ja. Obwohl ich glaube, das ist oft ein falsches Bild, weil Säbelzahntiger und Urzeitmenschen, glaube wir haben nicht gemeinsam gelebt, aber es ist egal, das geht jetzt eigentlich nicht. Zurück zum Stress. Also generell kann man sagen, unser Körper oder unser System nimmt eine Bedrohung wahr. Ja, damals war es dieser Säbelzahntiger, heute ist es vielleicht ein Überfluss an Mails und Deadlines, die wir erreichen müssen oder performen müssen oder dieser private Stress. Genau. Somit nimmt unser Gehirn diese Stressoren, wie man das nimmt, wahr und reagiert dann drauf. Ja, und das Spannende ist, es ist ganz unterschiedlich, was für wen jetzt ein Stressor ist. Also zum Beispiel, was für mich stressig ist, muss jetzt für dich zum Beispiel nicht stressig sein. Genau. Und da gibt es noch so Studien, die zeigen, dass diese sozioökonomische Umgebung, die wir aufwachsen, auch sehr dazu beiträgt. Also auch diese Kulturen, die wir aufwachsen, trägt dazu bei, was nehme ich jetzt als stressig wahr und was nicht. Genau. Aber jetzt zurück zur Stressreaktion. Genau, also unser Gehirn nimmt jetzt so ein Alarmding wahr. Sagen wir, bei mir ist es eine Deadline. Oh mein Gott, ja. Und dann wird das Signal in der Amygdala, also in unserem Mandelkern, ausgelöst. Also die schlägt Alarm und gibt dann quasi als interne Erstalarmanlage das Signal weiter an unseren Hypothalamus. Der Hypothalamus ist genauso eine Gehirnregion, ist ein bisschen so diese Schaltzentrale. Der macht ganz viel, also ob uns kalt ist oder warm ist, genau. Und eben auch diese Stressbewältigung. Genau. Und dann vom Hypothalamus geht diese Stressaktivierung dann in zwei verschiedene Stressachsen weg. Ja. Und das ist deswegen wichtig, weil da genau kann man dann unterscheiden, ob uns Stress krank macht oder eben auch nicht. Ja. Und die erste dieser Stressachse ist so die schnelle Stressachse. Ja. Oder nehmen wir es vielleicht so diese schnelle Autobahn, wo man vielleicht so wie in Deutschland ohne Geschwindigkeitsbegrenzung schnell fahren kann. Genau, es ist diese SAM-Achse für alle da draußen, die das ein bisschen genauer wissen möchten. Genau, ist jetzt aber nicht so wichtig, ja. Und somit wird dieses Signal dann durch diese Autobahn weiter geleitet in die Nebenniere, genauer gesagt in das Nebennierenmark. Das ist also ein Hormonausschüttungspunkt in unserem Körper, genau. Und da werden dann diese Neurotransmitter oder auch Hormone, die Wissenschaft sagt wieder, es ist beides, genau, das ist vielleicht wichtig zum sagen, Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet. Genau. Und was passiert denn in unserem Körper? Unser Herzschlag und unser Blutdruck steigen. Die Muskeln sind besser durchblutet, die Verdauung stoppt erstmal und in einem Sekundenbruchteil sind wir bereit für Kampf oder Flucht. Ja, also wichtig, wenn wir jetzt wieder zurückgingen zum Säbelzahntiger, wichtig, dass ich jetzt da bin und jetzt reagieren kann. Genau. Und das Gute an diesem Stressweg, an dieser Achse ist, da gibt es eine Bremse, das ist mit der Vagusnerv, der im besten Fall aktiviert dann die Bremse über den Vagusnerven und somit kommen wir dann wieder runter. Ja, das ist so quasi schnell hochfahren und dann wieder schnell runterkommen. Genau. Und die zweite Achse, die über diesen Hypothalamus dann aktiviert werden, ist so diese langsamere Achse. Also wir haben die schnelle Achse, wo es vielleicht diese schnelle Autobahn ist, wo man schnell fahren kann. Und die zweite Achse ist vielleicht so ein Bummelzug, der so gemütlich dahin fährt. Ja, der braucht einfach ein bisschen länger. Und das ist die sogenannte HPA-Achse. Muss wieder ein bisschen genauer zum sagen. Genau, und somit wird wieder vom Hypothalamus, weil sie unsere Schaltzentrale im Gehirn, ein Hormon freigesetzt, das CRH-Hormon. Und das aktiviert dann über die Hypophyse in der Nebennierenrinde, dass das Cortisol ausgeschüttet wird. Und jetzt wird da draußen schon bei ganz vielen Menschen wahrscheinlich so ein Aha-Moment kommen, weil Cortisol ist eh so dieses Stress-Ding-Hormon. Ja, also das ist in aller Munde, redet man ganz viel davon. Und das Cortisol macht das, also dass wir länger leistungsfähig sind. Ja, es sorgt dafür, dass Zucker im Blut verfügbar ist, also Glucose und der Fett wird aus den Zellen raustransportiert, dass wir instant mehr Energie zur Verfügung haben. Es moduliert das Immunsystem und beeinflusst da unsere Stimmung und unsere Aufmerksamkeit. Genau, und es dämpft uns auch ein bisschen. Ja. Also für alle, die schon mal so einen Fast-Radunfall hatten, so gerade noch, also wegkommen sind, ja, wissen die, es ist alles vorbei, aber du stehst noch immer da mit einem großen Puls und denkst so, genau, so einatmen, ausatmen, genau. Das wäre so quasi jetzt diese zweite Achse, wo es ein bisschen länger braucht, wo es ein bisschen eine nachhaltige, längere Wirkung hat, um das vielleicht so zu sagen. Genau. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, ja, und zwar das ist das enterische Nervensystem und das ist ein eigenes Nervensystem, was unabhängig vom Gehirn funktioniert und das ist eben im Magen-Darm-Trakt zu Hause. Das ist deswegen unabhängig von unserem Gehirn, dass unser Gehirn nicht immer schalten muss, so quasi, ja, unser Darm jetzt bewegt das oder jetzt verdaut das, sondern das passiert ganz ohne das Gehirn, was ganz cool ist, genau. Und da geht eben auch dieser Vagusnerv durch, was ich vorher schon gesagt habe, was mit dem Gehirn quasi kommuniziert. Ja. Und auch, wo wir unter Stress sind, egal ob Dauerstress oder auch diesen schnellen, kurzen Stress, genau, wird die Darmflora angeregt und da passiert ganz viel. Ja. Bei Menschen, die sehr gestresst sind, die haben ganz andere Darm-Mikrobiota-Zusammensetzung wie jetzt gechillte Menschen und so, genau. Und dort ist auch der Punkt, wo meine Forschung dann reinkommt, genau, weil genau dort wird große Mengen an Serotonin gebildet und das Serotonin beeinflusst eben auch nicht nur unsere Sättigung, sondern eben auch unsere Wohlbefindung, indem dass es diese wichtige Neurotransmission zwischen Gehirn und diesem Bereich im Magen-Darm-Trakt macht. Genau, so viel dazu.
Sehr spannend, Kerstin. Du hast es auch gerade angesprochen. Stress ist nicht gleich Stress. Es gibt den akuten und auch den chronischen Stress. Wo genau liegt denn der Unterschied und warum ist chronischer Stress durchaus gefährlich?
Genau, also wie wir vorher schon gesagt haben, Stress an sich ist eigentlich nichts Negatives. Nur wenn es eben Überhand gewinnt, diese chronische Anspannung und dieses viele Cortisol, was wir dann ausschütten, genau das ist das, was problematisch wird und was uns krank macht. Genau. Und da gibt es ja verschiedene Modelle und Ansatzpunkte in der Stressforschung. Und ein sehr bekanntes Modell ist das Adaptationssystem nach Hans Selle. Das ist oft so deswegen zitiert, weil dort kommt nämlich dieser Eustress und dieser Distress her. Das haben wir vielleicht schon erklärt. Einer ist gut unter Anführungszeichen und der andere ist halt eher nie so gut. Ja. Und dieser aktivierende, also dieser positive Eustress, der kann sehr positiv sein, weil er aktiviert ist und er fokussiert uns. Und zum Beispiel Lampenfieber fällt dort rein. Dieses, ich bin jetzt ganz da und die gehe raus und die nehmen diese Aufregung und quasi macht dann das Beste draus. Ja. Das ist ja auch was Anregendes. Und ich glaube, deswegen gibt es für Menschen, die SchauspielerInnen sind und so, denen taugt das dann wahrscheinlich. Ja, genau. Aber jetzt zurück zum chronischen Stress. Problematisch wird es eben dann, wo man sich nicht mehr regulieren kann und dieser Eustress da zum Distress umgewandelt wird. Die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich. Da geht es um die Intensität, um die Dauer und auch um die Ressourcen, die wir haben. Die beeinflussen diesen Übergang von diesem guten Stress in diesen eher problematischen Stress. Genau. Und wie ich schon gesagt habe, bei diesem chronischen Stress bleibt halt einfach unser Stresssystem einfach aktiv. Das Cortisol, was eben über diese langsame Zugachse, wie wir es vorher genannt haben, ausgestoßen wird, kommt nicht mehr so mit dem Tagesrhythmus einher, weil eigentlich ist halt ganz natürlich beim Aufstehen wird Cortisol ein bisschen ausgeschüttet. Das heißt, wir sind aktiv für den Tag und praise the day, wie man es schon so sagt, rise and shine und so, ja, genau, haben Energie für den Tag. Und am Abend wird das Cortisol dann ganz automatisch wieder runterfahren, dass wir einfach gut schlafen können und unsere Gehirn regen können. Was passiert jetzt im chronischen Stress ist das, dass eben genau das außer Gleichgewicht ist und das führt dann dazu, dass unser Immunsystem aus dem Gleichgewicht kommt, die Verdauung und auch unser Herz-Kreislauf werden belastet. Ganz prominent, was man erkennt, sind Verspannungen oder Muskelschmerzen, die dann auftreten, ganz besonders diese Nackenverspannungen. Das kommt sehr oft mit diesem chronischen Stress einher. Aber auch Angstzustände oder so Entzündungen, so chronische Entzündungen haben oft ihren Ursprung in so hohen Cortisolspiegel. Genau. Oder auch dieser berühmte Speckbauch, wo es oft für Menschen bekommen. Vor allem Männer, weil das hormonbedingte Einlagerung des Fettes ist unterschiedlich. Aber genau, dieser Cortisol-Speckbauch, also dass man dann so ein bisschen am Bauch kriegt und so. Genau. Und wo wir schon mal sagen, also bei Männern und Frauen ist es recht spannend, weil es einfach einen echten Unterschied gibt, nämlich weil oft Studien zeigen, dass Frauen eine viel stärkere, eine viel längere anhaltende Cortisolausschüttung haben wie Männer. Man weiß noch nicht ganz genau, warum das so ist, weil ja medizinische Forschung an Frauen ja eher nicht so forciert leider wird. Ja. Und deswegen glaubt man, dass es eben am Hormonsystem und besonders am Östrogen liegt, dass Frauen einfach eine höhere Cortisolspiegel haben. Oder auch meine Hypothese ist dazu halt vielleicht die Belastung, was halt durch die Gesellschaft oft ausgeübt wird. Genau. Und ja, Frauen leiden auch häufiger an Schlafstörungen, Erschöpfungen und was sie auch in unserem Zyklus bemerkbar macht, ja, diese argen PMS-Symptome und so. Genau.
Danke dir, Kerstin. Lass uns die nächsten Minuten gerne in Richtung Ernährung, im speziellen Mikronährstoff und den Zusammenhang mit Stress gehen. Stress ist ja bekannterweise der zentrale Mikronährstoffräuber. Welche Nährstoffe werden besonders schnell verbraucht, wenn wir unter Dauerbelastung stehen?
Super wichtige Frage. Also ganz prominent sind da die B-Vitamine zu zählen. Ja, also wenn man in einer Stresssituation ist, verbraucht man einfach automatisch mehr B-Vitamine, weil die nämlich dafür zuständig sind, dass Reizweiterleitungen über die Nerven passieren. Ja. Außerdem braucht man noch ganz viel Magnesium. Das hat ganz viel eben auch, also Magnesium ist Teil eben auch der Nervreizweiterleitung, aber auch vom Muskel ganz prominent. Ja. Wenn wir angespannt sind, ist halt der Muskel sehr genauso angespannt. Also nicht nur wir sind angespannt, sondern auch unsere Muskeln, genau. Wo eben viel Magnesium verbraucht wird, weil Magnesium dafür zuständig ist, dass die Muskeln sich wieder relaxen und da wieder ein bisschen mehr losgelassen wird und Entspannung reinkommt. Ja. Aber auch, wo man vielleicht nicht im ersten Moment dran denkt, auch Vitamin C und Zink, also die zwei Superstars in der Immun-Boost-Welt, genau, werden viel verbraucht und deswegen kann es auch oft passieren, dass wir, wo wir unter Dauerstress sind, auch ständig krank sind, weil unser Immunsystem geschwächt ist.
Kerstin, welche Rolle spielen die besagten Mikronährstoffe für die mentale Balance aus einer präventiven Sicht, also um es gar nicht so weit kommen zu lassen?
Genau, da kann man wieder die B-Vitamine nennen, weil sie nämlich nicht nur für diese Reizweiterleitung in den Nerven zuständig sind, sondern sie sind auch ganz wichtig für unseren Energiehaushalt, also dass wir generell Energie haben. Ja, zum Beispiel die ATP-Synthese ist sehr abhängig in unseren Zellen von B-Vitaminen, aber auch die Bildung von beruhigenden, unter Anführungszeichen, Neurotransmittern, zum Beispiel wie Serotonin, wo sie eben auch diesen Dauerstress rückkoppeln kann, das zum Beispiel ganz prominent B6 involviert, genau. Aber auch der Abbau von Superstressfaktoren, das sind eben die B-Vitamine zu nennen. Was vielleicht nicht ganz in die Prävention fällt, aber doch auch in die ähnliche Kerbe ist Omega-3, ganz besonders das EPA und das DHA. Also die Evidenz auf Stimmung und Angst ist dort gemischt, aber was Omega-3 wirklich nachhaltig und wissenschaftlich belegt macht, ist das, dass es gegen chronische Entzündung oder auch diese Silent Inflammation, wie es auf Englisch heißt, also diese versteckten Entzündungen wirkt. Und das wirkt sich dann nachweislich auf unser Immunsystem und auf unsere, ja, auf unsere Stresslevel kann das dann auch rückwirkend gut wirken, genau. Und wenn man seinen Darm was Gutes tut, tut man nachhaltig sein Immunsystem und auch seiner Belastbarkeit was Gutes. Also Prä- und Probiotika machen da schon eigentlich super Sinn, ja. Und wenn man schon weiß, ich habe eine stressige Phase von mir, wäre es vielleicht sinnvoll, dass man wirklich so Antioxidantien zu sich nimmt, eben wie Vitamin C oder andere Polyphenole. Das Quercetin ist da ganz prominent zu benennen, genau. Mhm.
Sehr gut. Das heißt, da greift wieder die allgemeine Empfehlung Omega-3-Index Sommer wie Winter jedenfalls über 8 und besser 10.
Unbedingt, ja.
Kerstin, in der Biogena Good Health Study wurde auch ein spannender Zusammenhang zwischen Stress und Mikronährstoffstatus deutlich. Kannst du uns da bitte die zentralen Outcomes zusammenfassen?
Ja, super gerne. Also vielleicht rede ich noch kurz über die Biogena Good Health Study, also ganz allgemein für alle da draußen, die noch nie davon was gehört haben. Und zwar das Ziel war, dass man den Gesundheits- und Versorgungszustand der österreichischen Bevölkerung erhebt. Ja. Und dafür sind fast 1400 Österreicherinnen und Österreicher herangezogen worden. Also genauer gesagt, es waren 1377, ich finde die Zahl recht schön. Genau. Im Jahr 2021 wurde sie durchgeführt. Und das Coole war, also die Probandinnen und die Probanden haben einen Fragebogen ausgefüllt, so ganz allgemein, wie ihr Gesundheitszustand ist, also wie groß und wie schwer, ob sie rauchen, ob sie Supplements nehmen. Aber sie haben Fragebögen ausgefüllt zu Depression, Angst und Stress und ihrem psychischen Wohlbefinden, die Lebensqualität und die Schlafqualität. Und das kombiniert eben mit einer Blutanalyse, also wie der Mikronährstofflevels von verschiedenen Mikronährstoffen ist, ja. Und das finde ich, das macht ganz ein cooles und großes Bild eben, um da Beobachtung machen zu können, ja. Genau, aber jetzt zu den Ergebnissen. Und zwar, es konnte gezeigt werden, dass Magnesiumspiegel, wie wir vorher schon gesagt haben, sehr eng mit der Resilienz verbunden waren. Ja, also Personen, die einen Magnesiumspiegel von 35 Milligramm pro Liter hatten, haben bis zu 6% höhere Resilienz als wie Menschen, die unterhalb dieses Spiegels waren. Und jetzt kommt ganz, ganz, ganz prominent und ganz wichtig, über das haben wir heute noch gar nicht gesprochen, ist das Vitamin D. Ja, für alle da draußen, die sich jetzt denken, war schon wieder dieses Vitamin D. Ja, schon wieder dieses Vitamin D, weil es einfach so essentiell ist. Ja. Und die Biogena Good Health Study hat wirklich gezeigt, dass unglaubliche 91,4% der Teilnehmenden unter dem Optimalbereich waren. Also das muss man sich mal vorstellen, von 1400 Menschen und ganze 81% von dieser Stichprobe haben einen Mangel aufgewiesen. Ja. Und das Spannende jetzt wieder zu Stress und zu Angstzuständen war, dass nämlich Personen, die über dem Optimalbereich waren oder im Optimalbereich, sagt man da eher, waren, genau, hatten bis zu 11% weniger Angstzustände. Und haben generell weniger Stressempfinden gehabt und haben besser geschlafen. Also haben sie weniger Einschlafschwierigkeiten gehabt. Genau. Dann haben wir noch einen Mikronährstoff, den ich noch gerne nennen möchte, der auch in der Studie was gezeigt hat, und das ist Eisen. Ja, Eisen super essentiell für Frauen im gebärfähigen Alter oder Personen im gebärfähigen Alter, nennen wir es so. Ja. Super wichtig auch für unser Immunsystem und für unser Stressempfinden. Ja. Und die Studie hat gezeigt, dass 25% mehr Risiko für Depressionen besteht, wenn eben eine Unterversorgung von Eisen vorliegt. Genau.
Und auch der Zusammenhang bei den Omega-3-Fettsäuren mit Stress und Schlaf war sehr eindeutig, oder?
Super, genau, danke, dass du das nochmal sagst. Genau, das war, genau, bei Personen, die eben über diesen 10%igen Omega-3-Index gelegen haben, war bis zu 4% ein höheres psychisches Wohlbefinden im Vergleich zu denen in der Unterversorgung.
Zum Thema Ernährung möchte ich noch ein Praxisbeispiel geben. Mir geht es immer so, umso besser ich in stressigen Phasen auf meine Ernährung, also auf regelmäßiges Essen, auf gute Ernährung per se achte, pflanzenbetont, antiinflammatorisch und natürlich auch auf meinen Supplement-Rhythmus, umso besser komme ich durch diese Phasen. Und ich glaube, das ist ein schönes Takeaway für alle da draußen. Umso stressiger es ist, umso besser auf sich selbst achten, denn da beginnt es bei einem selbst.
Super wichtig, ja.
Kerstin, du hast schon den Zusammenhang Stress und Schlaf, aber auch die Regeneration kurz skizziert. Lass uns da ein bisschen tiefer einsteigen mit der Frage, wie hängen Schlafqualität und Stress per se zusammen?
Wie man sich vielleicht schon denken kann, es gibt einen großen Zusammenhang. Und so, ich würde vielleicht sagen, Schlaf ist so essentiell für unsere Regeneration und es ist so unser nächtliches Anti-Stress-Programm. Ja. Und umso wichtiger ist man, wie du vorher schon gesagt hast, dass man gut auf sich schaut und eben eine gute Schlafhygiene, nennt man das, glaube ich, pflegt. Genau. Und das Stress und Schlaf, das ist wieder mal so eine Zwei-Weg-Straße oder vielleicht auch anders gesagt, die Katze beißt sich da selbst in dem Schlaf. Nämlich das Ding ist, nämlich, wenn man viel Stresshormone hat, wie wir das vorher schon gesagt haben, die halten uns wach und die halten uns wirklich aktiv hier, ja, dass wir wirklich aufmerksam sind. Ja. Also genau das Gegenteil, was wir eigentlich zum Schlafen brauchen. Genau. Und somit rauben sie uns den Schlaf und sie lassen uns schlechter einschlafen. Und der Tiefschlaf ist auch nicht so erholsam. Genau. was auch sehr viel mit den hohen Cortisol-Levels zu tun hat. Genau. Und umgekehrt, nach dem Schlafmangel ist auch unser Stresssystem super überempfindlich und auch schon kleine Belastungen, ich weiß nicht, ob du das kennst, Julia, ich kenne das sehr gut, führen dann gleich schon zu riesigen Ausreaktionen, weil man einfach nicht so belastbar ist. Ja? Und es gibt zum Beispiel Studien, die sagen, schon nach einer Nacht Schlafdefizit hat man am Folgetag höhere Cortisol- und Stresshormonlevels. Ja? Also es macht total Sinn. Und das Spannende ist auch, dass dieser Schlafmangel reduziert unsere Kontrolle in der Amygdala, da sitzen unsere Emotionen, und das kann man vielleicht ja damit so erklären, dass nicht nur das Cortisol-Level hoch ist und auch unsere Emotionen einfach überschäumen, wie man das vielleicht so sagt. Genau. Ja, genau. Und deswegen würde ich sagen, dass guter Schlaf einfach kein Luxusding ist, ja, sondern es ist wirklich essentiell für unsere Gesundheit und da so die Anti-Stress-Maßnahme. Ja, also, und vielleicht, ich kenne es von mir selber, wo man so stressige Phasen hat, wirklich vielleicht sie selber an der Nase packen und dann trotzdem früher ins Bett geht. Ja, aber wenn man einen langen Tag gehabt hat und ich verstehe das, ich bin dann einmal gern auf und möchte noch Fernsehen oder irgendwas machen. Ja, aber in Wirklichkeit ist es cooler für unseren Körper einfach, sich hinzulegen und sich Ruhe zu gönnen, ja. Und du vielleicht darüber nachdenken, dass man vielleicht Adaptogene einbaut, wie zum Beispiel das Ashwagandha oder so. Das zeigt ganz gute Wirkungen in dem Prozess des Runterkommens und des Entspannens, genau. Und ja, Schlaf ist einfach so wichtig, und für alle, die noch eine weitere Vertiefung wollen, wir haben, glaube ich, schon eine Folge über Schlaf, genau, mit meiner lieben Kollegin, und da bitte voll gerne reinhören, genau.
Mit der Christina Singer zum Thema Schlaf auch als das Reparatursystem im Körper. Und auch zum Thema Schlaf in Richtung Cravings. Was bedeutet Schlafmangel dann für den nächsten Tag beziehungsweise die darauf folgenden Tage und die Abwärtsspirale, die man aber schön auch ins Aufwärts bringen kann? Und dazu meine Frage, was sind denn 1 bis 2 einfache Tipps, Kerstin, die jeder sofort umsetzen kann, um besser zu schlafen, zu regenerieren?
Super coole Frage. Also ich glaube, da darf man schon ruhig selber mit sich selbst experimentieren. Weil wie ich glaube, ich heute schon mal gesagt habe, wir sind alle so individuell, und das, was für mich funktioniert, muss jetzt nicht unbedingt für dich funktionieren, genau, weil wir einfach alle so viel anders funktionieren. Aber was ich immer ganz gut finde und wo es auch Studien dazu gibt, spannenderweise, ja, ich finde es immer cool, so wo es als Studien gemacht wird, genau, sind so Atemresets, nennt sie das, ja. Und das ist so wirklich bewusste Atemzüge zu nehmen, vielleicht vorm Schlafen, so zum Runterkommen. Ich lege mich ganz immer gern auf meinen Teppich, also wirklich flach hin in die Totenstellung, wie das beim Yoga so schön heißt, genau. Man kann sich natürlich auch hinsetzen oder hinlernen, im Bett liegen, es ist jetzt wurscht, wie man es macht, ja. Aber es geht darum, dass man zum Beispiel 4 Atemzüge einnimmt und dann mehr ausatmet wie 4. Ja, und das klingt jetzt vielleicht sehr einfach, und das ist aber ganz schön herausfordernd. Ja, im besten Fall auf 4 einatmen und auf das Doppelte auf 8 Zählschläge ausatmen. Genau. Und das ist nämlich deswegen so wirksam, weil es nämlich unseren Vagusnerv aktiviert. Wollen wir uns kurz erinnern, der Vagusnerv aktiviert den Parasympathikus, so der Gegenspieler von dieser schnellen Stressautobahn. Genau. Und der weitere Punkt, den ich noch gerne nennen möchte, sind Mikropausen. Also wenn man jetzt so in diesen Arbeitsstrudel, in den, oh Gott, ich habe so viel Arbeit, ich muss jetzt so viel arbeiten drinnen ist, vielleicht wirklich sie einen Timer stellen und alle 30 bis 60 Minuten kurz aufstehen und weggehen von dem Bildschirm, wenn es geht, nicht wieder ins Handy und auf Instagram schauen, sondern wirklich kurz aufstehen, vielleicht durch den Raum gehen, am besten vielleicht nur aus dem Fenster schauen, ohne Ziel, einfach so die Augen schweifen lassen. Ja, das ist also eine beliebte Übung im Yoga, einfach den Blick schweifen lassen, ohne wirklich was zu suchen. Genau. Und ja, einfach ein bisschen sich bewegen und vielleicht ein bisschen ausschütteln. Also wie gesagt, einfach herausfinden, was tut mir gut in dem Moment, genau. Und was ich noch immer gern tue, ist so eine Kleinigkeit naschen, also vielleicht ein Nüsschen oder so, wieder gut für die B-Vitamine oder so, genau. Oder ein paar Beeren, die wir falsch gehabt haben, genau, ja.
Ja. Was mich besonders interessiert ist, was macht denn resiliente Menschen aus und wie können wir selbst Resilienz trainieren? Ist das überhaupt möglich?
Ah ja, das ist eine spannende Frage und ein spannender Punkt. Und dazu gibt es wieder unzählige Theorien, also wirklich von Genetik über wie bist du aufgewachsen, über Eisbaden, ja. Genau, also es ist sehr komplex und multikausal, wie man das so fancy sagt. Genau, weil wir einfach so individuell sind. Aber vorweg, also Resilienz, das Wort an sich bedeutet jetzt nicht, dass man keinen Stress empfindet, sondern wie gehe ich mit dem Stress um und wie schaue ich auf mich in stressigen Phasen und wie führe ich mich selbst durch diese stressigen Phasen eigentlich. Genau. Und Resilienz ist jetzt kein Talent, was ich halt jetzt habe oder nicht, sondern es ist wirklich ein Muskel, das was man trainieren kann und ausprobieren kann. Ja. Und es gibt natürlich Studien, die erforscht haben, was macht jetzt Menschen resilienter als andere Menschen. Und da hat man so drei Punkte herauskristallisiert. Ja. Und der erste Punkt ist diese kognitive Flexibilität, wie das so heißt, wie es so schön heißt. Ja. Das heißt eigentlich nur, es können Probleme aus mehreren Blickwinkeln betrachtet werden. Und diese Menschen sind eher lösungsorientiert und nicht problemfokussiert, ja. Das kennt man jetzt vielleicht, wo man jetzt im Bett liegt und die Gedanken kreisen und man findet irgendwie keinen Ausweg aus diesen Gedanken. Und Menschen, die eben resilienter sind, kennen diesen Teufelskreis, nennen sie jetzt einmal durchbrechen und halt einfach dieselbe Situation aus anderen Blickwinkel sehen und einfach eine Lösung dafür suchen. Der nächste Punkt ist eine soziale Unterstützung und ein wirklich ein stabiles soziales Umfeld. So, diese sozialen Beziehungen und auch dieses Eingebundensein eben in Communities oder in ein Familiensystem. Also es muss jetzt keine Stammfamilie sein, einfach Menschen, wo man sich gut fühlt. Ist es messbar, wie das unsere Stressreaktionen beeinflusst und vermindert, ja? Und das finde ich recht spannend, weil es gibt ja auch so eine Longevity-Forschung dazu und auch in diesen Blue Zones, also das sind diese Orte auf der Welt, wo Menschen älter werden und gesünder alt werden wie auf anderen Punkten. Und auch dort spielen diese sozialen Unterstützungen und dieses Getragenwerden in sozialen Verbänden eine ganz wichtige Rolle. Nur dieser Effekt nebenbei. Genau. Und der letzte Punkt ist diese Selbstwirksamkeit und Routinen. Und das bedeutet, dass ich das Gefühl habe, dass ich durch mein Handeln was bewirken kann. Und das, was ich tue, hat einfach eine Tragweite. Ja? Und diese Menschen fühlen sich weniger hilflos, um das vielleicht ein bisschen anders auszudrücken. Ja. Und starke Routinen unterstützen halt einfach auch das körperliche und das psychische Wohlbefinden, was da sehr wichtig ist. Genau.
Sehr gut. Auch im japanischen Konzept das Ikigai, das wir dann über die Masterclass, die bald startet, über die Biogena Academy dann auch kennenlernen werden.
Super cool, ja.
Kerstin, was jetzt schon möglich ist bei uns in der Biogena Plaza, ist Breathwork als Teil des neuen Biogena Biohacking und Longevity-Angebots. Wie ist denn hier die Studienlage?
Ja, richtig cool. Also mich freut es sehr, dass dieses Breathwork jetzt da so in den allgemeinen Raum und auch bei Biogena Einzug findet. Ja, genau. Weil ich seit Jahren eine begeisterte Yoga-Schülerin bin und Atem halt das Wichtigste eigentlich ist im Yoga. Ja, man glaubt immer, dass ich mich cool verbiegen kann, aber in Wirklichkeit ist der Atem das, was uns Lebensenergie gibt, wie die Yogis das schon so sagen, genau. Aber ja, zur Atemforschung, die steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber es gibt da schon so ein paar messbare Meta-Analysen, also eine Meta-Analyse für alle da draußen, die das Wort noch nicht gehört haben, ist das, da geht man einfach her und schaut zu einem Thema, welche Studien gibt es schon und macht dann so quasi eine Conclusion aus diesen ganzen Studienergebnissen. Ja, das ist recht cool und recht wichtig, wo man sich einen Überblick verschaffen möchte über ein Thema. Genau, und im Bezug auf Atemforschung zeigen so diese Meta-Analyse nämlich schon kleine bis mittlere Effekte auf selbstberichtete Stress und Angst und depressive Symptome. Also selbstberichtet ist wieder, wie du mich selber einschätzen. Ja, aber das haben wir schon beim mittleren Effekt und es ist sehr gut kombinierbar eben mit Bewegung und Schlafhygiene. Genau, aber generell kann man sagen, also es gibt ganz verschiedene Arten der Atemtechnik. Ja. Die berühmteste und beliebteste, wie vorher schon gesagt, ist dieses länger Ausatmen, wie das Einatmen, das kurbelt uns runter und das reguliert uns. Genau. Genau, und dazu gibt es schon ein paar randomisierte Studien, zum Beispiel Studierende, die in so akuten, stressigen Prüfungsphasen sind, denen hat man zwischen 2 und 4 Wochen ein Atemtraining angeboten. Und zwar, wir reden da von einem Atemtraining von 10 bis 15 Minuten täglich, wo es wirklich, denke ich mal, integrierbar ist in den Alltag. Und auf alle Fälle, nach diesen 2 bis 4 Wochen haben die Studierenden weniger Cortisolwerte gehabt. Also wirklich eine messbare Reduzierung des Stresslevels, kann man eigentlich sagen. Genau. Ja, also wichtig ist vielleicht noch zum sagen, es ist jetzt kein Ersatz für eine Therapie an sich. Ja, das möchte ich vielleicht noch kurz sagen. Aber es ist ein super ergänzender Baustein neben Bewegung und andere soziale und Schlafhygiene. Genau.
Sehr gut. Das heißt, jeder von uns kann während dem Einschlafen oder vor dem Einschlafen seine Atemübung umsetzen und damit gibt es keine Ausreden mehr, sondern einen erholsamen Schlaf im besten Fall.
Ich denke, das ist machbar, ja.
Kerstin, hast du vielleicht noch weitere kleine Achtsamkeitsübungen als Impuls für uns, die du uns mitgeben kannst?
Also neben diesen, was wir schon gesagt haben, Atemübungen auf seinen Schlaf und so achten, genau, vielleicht auch zum Integrieren, aber das haben wir noch gar nicht gesprochen, ist wirklich Bewegung. Ja, und das ist auch so, also bei diesen Microbreaks haben wir es kurz gehabt, vielleicht wirklich, also jetzt nicht so wie der Marathonläufer, es sind immer so diese kleinen Impulse, die oft den Unterschied machen. Ja, also wirklich vielleicht bewusste Bewegung, einfach nur spazieren, bis sie schauen, draußen die Bäume anschauen und in dem Sinne sich selbst wahrnehmen. Ja, also ich glaube, ganz, also mich eingeschlossen, wenn ich gestresst bin, ich habe oft so diesen Bezug zu mir selber und zu meinem Körper verliere dann, ja. Und auch dieses vielleicht, dieses Körperwahrnehmen, da gibt es auch auf YouTube so Körperreisen, die was man machen kann, so, wie fühlt sich mein Körper heute an? Das bringt uns aus dem Kopf und in den Körper, in das Fühlen, wenn man so schön sagt, ja, genau. Und was man da vielleicht dann noch ausprobieren kann, wo man jetzt akut vielleicht in der Straßenbahn steht oder in der U-Bahn steht und überfordert ist, man merkt, mein Stresssystem ist so on, dann kann ich dieses 3-2-1-Reset empfehlen. Und zwar, da geht es darum, dass man drei Dinge sich sucht, die ich sehe. Zum Beispiel eine rote Jacke, da ist ein kleiner Hund und da ist ein weinendes Kind. Zwei Dinge, die ich hören kann. Ja, zum Beispiel eben dieses weinende Kind und die U-Bahn-Schienen, also die Schienen rattern so ein bisschen. Und eins, was fühle ich gerade in meinem Körper? Ja, also nicht so, wo tut es weh oder nicht bewerten, sondern einfach sagen, ja, okay, mein Brustbereich ist etwas enger oder so. Genau, und das bringt uns auch aus dem Kopf und in den Körper. Also mein Punkt, wo ich da klar machen möchte, weniger denken, mehr im Körper sein. Ja, genau.
Und die persönlichen Ventile nutzen, die jeder hat und wie du gesagt hast, die bei jedem ein bisschen anders auch sein dürfen.
Genau, das ist bei jedem ganz anders, ja, vorher, ja. Genau, aber vielleicht einmal bewusstes Essen ausprobieren. Wenn das jetzt zu abgespaced für die Leute da draußen war, kann ich das natürlich verstehen. Aber man kann sich auch bewusst hinsetzen mit seinem Essen und schauen, was hat das für ein Vorab, wie riecht das und wie schmeckt das? Und ganz kleine und bewusste Bisse zum Beispiel machen, genau. Oder eben auch einfach sie Auszeiten in der Badewanne nehmen, in der Sauna oder einfach lesen. Also Entspannung oder Achtsamkeit funktioniert für uns alle anderen, ja. Aber es gibt lustigerweise eine Studie, das möchte ich nur kurz sagen, dass oft dieses Apathische auf der Couch liegen gar nicht so förderlich oft ist für Entspannung, ja. Oder dieses in dem Moment sein, in der Achtsamkeit. Sondern für viele Menschen ist es total entspannend, wenn sie ein bisschen in der Wohnung oder im Haus herumwurschteln können. Also ein bisschen so herumräumen oder so, was habe ich da? Einfach schauen, was habe ich. Und ja, das kann genauso entspannend sein wie Atemübungen oder was auch immer für euch da draußen funktioniert. Genau, einfach ausprobieren, wie gesagt, genau.
Ich gestehe an der Stelle, bei mir ist es wirklich Aufräumen, was mich entstresst.
Ja, super, ja.
Ja, praktisch für meine Familie.
Ja.
Kerstin, was sind denn die größten Mythen rund um Stress, die du gerne bei der Gelegenheit klarstellen würdest?
Mhm, ja, also ein Punkt, ich glaube, das habe ich eh schon ein paar Mal gesagt, ich möchte es nochmal wiederholen, so dieses One Size Fits All. Es gibt leider kein das Wundermittel, weil einfach alle so unterschiedlich sind. Aber man muss halt einfach wirklich schauen, was funktioniert für mich und wirklich eine Basis schaffen. So, wie schlafe ich, wie bewege ich mich, was ist ich, wie ist meine Tageslichtzeit, so, ja, genau. Und eben mal schauen, was ich da noch ist und so, ja. Ausprobieren. Der zweite Punkt ist, ich funktioniere unter Stress besser. Das ist, finde ich, sehr trügerisch, weil, wie schon gesagt, es gibt ja auch diesen positiven Stress, der was uns ja auch sehr viel Glückshormone und so im Gehirn rausballert eigentlich. Ja. Aber wie gesagt, langfristig ist das halt einfach nichts. Ja. Das ist so, wir funktionieren auch ohne Stress und generell vielleicht sollte man das umdenken, so ich muss funktionieren und ich brauche diesen Stress zum Funktionieren, vielleicht darf da ein bisschen so ein Umdenken einfach passieren. Genau. Und der dritte Punkt, was man immer wieder so hört oder liest, also ich habe ein bisschen so eine Marktrecherche gemacht, was man denn so findet im Internet über Stress und so, genau, ist Erholung ist Zeitverschwendung. Da gibt es sogar Studien, die wirklich sagen, dass diese Erholung mit einer höheren Leistungsfähigkeit einhergeht oder in manchen kulturellen Kreisen, so wie in asiatischen Ländern und so, ist es ja oft Usus nach wie vor, dass man Mittagsschlaf halt macht. Ja. Ja, also mir ist bewusst, dass oft diese Menschen sehr viel mehr arbeiten wie wir, aber trotzdem, ja, die machen einfach einen Mittagsschlaf. Halt, ja. Finde ich gut. Ja. Und also 30-Stunden-Wochen, wo Menschen dann mehr Zeit, um eben rauszugehen und Energie zu tanken, zeigen, dass diese Menschen dann viel resilienter, aber auch kreativer dann sind. Ja. Also vielleicht sollten wir uns wirklich bewusst diese Zeit zur Erholung nehmen. Ja. egal was unser innerer Anstands-Wow-Wow oder unser Außen sagt. Ja. Ich weiß, das ist jetzt sehr utopisch und sehr groß gesprochen. Ja. Ich muss mir das selbst an der Nase nehmen, aber so, genau, das wollte ich nur dazu sagen. Erholung ist keine Zeitverschwendung, sondern essentiell. Genau.
Sehr gut. Kerstin, zum Abschluss noch eine letzte Frage an dich bitte. Welche 3 Tipps würdest du unseren Hörerinnen und Hörern für den Alltag mitgeben, um resilienter zu werden? Kerstin mit Stress in a nutshell.
Wie gut. Ja, also der erste Punkt ist vielleicht wirklich diese Mikropausen ausprobieren und einbauen. Ja, also dieses Aufstehen vielleicht dann mit Atemübungen zu verbinden, wenn das, also ich denke, es ist umsetzbar, ja, wenn es stimmig ist, würde ich das wirklich anraten und wirklich probieren und da wirklich starke Routinen zu entwickeln. Ja. Also wirklich schlafen gehen, am besten immer zur gleichen Zeit. Ich weiß, es ist oft nicht möglich, aber wirklich da gute Schlafhygiene und da herauszufinden, wie viel Schlaf brauche ich. Ja. Also wirklich bewusste Routinen mit Mikropausen, diese Mikropausen wirklich planen, wirklich einen Zeittimer stellen, genau, und das umsetzen. Genau. Mein weiterer Punkt ist auf eine gute Versorgung mit Nährstoffen achten, also wie du gesagt hast, im besten Fall Mood Food, wo es einen hohen Ballaststoffgehalt hat, viele Polyphenole hat, also viele Vitamine hat, ja. Und ich weiß, dass es oft nicht möglich ist und deswegen halt, wenn es nicht möglich ist, zu einer Mikronährstoffsupplementierung greifen. Und ich würde generell raten, in stressigen Phasen zu einer Mikronährstoffsupplementierung zusätzlich dazu zu nehmen, ja. Ganz besonders, wie wir gesagt haben, Omega-3, Vitamin D, Magnesium und B-Vitamine. Und wenn es vielleicht noch ein bisschen kälter draußen ist, wirklich was für unser Immunsystem noch dazu. Genau. Mein letzter Punkt ist irgendwie so mutig sein, sich selber zu erforschen und zu hinterfragen, was brauche ich eigentlich, dass es mir gut geht. Ja? Und vielleicht da neue Erfahrungen machen. Ja? Da gibt es zum Beispiel Studien, desto mehr neue Erfahrungen wir machen, desto mehr bilden sich neue Zellen in unserem Gehirn. Das nennt sich Neuroplastizität, das finde ich recht spannend. Ja? Und vielleicht da so der eigene Cheerleader sein und an dich glauben. Und vielleicht da wirklich zu sehen, hey, es ist okay, dass ich nicht perfekt bin. Ich bin kein Roboter und ich glaube, das ist okay. Und außerdem, es wäre doch fad, wenn wir alle perfekt sind und alle gleich, oder? Also ich glaube, Menschen, also der Mensch ist der Mensch, wenn man Ecken und Kanten haben, genau.
Wunderbare Abschlussworte von dir, liebe Kerstin. Vielen herzlichen Dank für deine wertvollen Einblicke in die Basics von Mental Health. Ich finde, wir haben heute viel gelernt. Stress ist unvermeidbar. Aber wir können lernen, smarter damit umzugehen und unsere Resilienz aktiv zu stärken, auf unsere Ressourcen zu schauen und diese auch aufzubauen, vor allen Dingen in stressigen Phasen, wie du gesagt hast. Und damit ein großes Danke an dich.
Danke für die Einladung. War super cool. Hat mir sehr gefallen. Bis zum nächsten Mal.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, probiert gerne kleine Routinen wie bewusstes Atmen, kurze Pausen, die Microbreaks oder auch nährstoffreiche Snacks und generell eure gute Versorgung aus. Schon wenige Minuten, wenige Schritte können eine große Wirkung haben. Und wenn ihr tiefer einsteigen wollt, schaut gerne in die Biogena Academy. Auch zum Thema Fight Stress kommt bald das ein oder andere Education-Format bei uns. Bis zur nächsten Episode von The Wellbeing Code. Bleibt gesund, voller Energie und resilient.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.